Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmdudes Podcast. Wir haben heute wieder einen Gast, aber erstmal sage ich jetzt auch Justus Moin, das vergisst man immer bei dem Intro zu sprechen. Heute mit dabei ist David Mnendt, Filmregisseur, zuletzt für Furore gesorgt sozusagen, mit deinem neuen Film, David, mit Sonne und Beton. Ist jetzt, glaube ich, gerade seit anderthalb Wochen in den Kinos, wenn ich mich nicht täusche.
Wir sind in der dritten Woche jetzt.
Sorry. Ich habe nämlich gestern noch Zahlen gehört von der ersten Woche, dann war das aber, hatte das wohl nichts damit zu tun, sondern die wurden jetzt erst ausgewertet. Ja, erstmal herzlich willkommen, David. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr schön. Du bist wahrscheinlich gerade aus Berlin mit uns, ne?
Genau, ich bin in Berlin.
Kommst aber ursprünglich aus NRW, genau wie wir haben mal gesehen, und jetzt aber seit etlichen Jahren schon in Berlin, oder?
Ja, das ist so meine Wahlheimat. Ich bin in Gelsenkirchen geboren und war dann so da bis zum Kindergarten. Dann sind wir umgezogen, weil mein Vater arbeitet für das Auswärtige Amt oder hat er gearbeitet. Da sind wir ganz oft umgezogen. Und das heißt, jetzt in Gelsenkirchen, meine Großeltern leben auch nicht mehr. Da gibt es eigentlich auch kaum noch so Bezugspunkte praktisch. Also meine Tante lebt da noch. Sonst, ich war auch nicht auf der Schule. Deswegen ist das jetzt nicht so meine Heimat so richtig. Also ich fühle mich immer noch sehr verbunden, aber ich habe so Berlin eigentlich zu meinem Zuhause gemacht.
Können wir später nochmal drüber sprechen. Ich habe es gelesen, dass du schon ganz viele Wohnorte hattest, auch verschiedene Länder und so weiter. Aber jetzt erstmal zu dem Film. Ich habe gestern es ist ja eine Verfilmung von dem Roman von Felix Lobrecht. Ihr habt auch zusammengearbeitet an dem Drehbuch und so weiter. Genau. Und da habe ich gestern in seinem Podcast gehört, dass jetzt in der ersten Woche 500.000 Gäste in den Kinos waren.
Ja? In den ersten zwei Wochen.
In den ersten zwei Wochen, okay, und jetzt sind wir schon weiter. Deswegen mal die Frage an dich, ab wann ist das ein Erfolg? Bist du zufrieden? Hast du damit gerechnet? Kannst du mal so eine Einschätzung geben? Weil ich finde das super schwer, da jetzt so ein Gefühl für zu haben, ist das jetzt viel oder wenig? Klingt erstmal viel für mich.
Das ist für Kino jetzt nach Corona ist es auf jeden Fall ein Erfolg, auch gerade für den Film. Ich meine, trotz Felix Lobrecht ist es ein Film, ein Sozialdrama aus dem Plattenbau, mit eigentlich unbekannten Schauspielern, mit vier Jugendlichen als Hauptcast praktisch. Und das heißt, dafür ist es auch auf jeden Fall ein Riesenerfolg eigentlich so. Also vorher haben wir so ein bisschen gesagt, okay, das Ziel mit dem Film war aber immer, auch Zuschauer zu erreichen, gerade junge Zuschauer zu erreichen. So. Das heißt, der muss sich daran auch messen lassen auf jeden Fall. Aber so die ersten Einschätzungen waren so, ja, der muss mindestens 200.000 erreichen, damit sich überhaupt irgendwie Marketing gelohnt hat und so weiter. Und mit 400.000 wäre man sehr zufrieden. Und das haben wir jetzt schon sozusagen übertroffen praktisch. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut. Also wir sind gerade für den deutschen Film sehr, sehr gut gestartet. Und das Feedback ist auch ziemlich positiv eigentlich so. Also jetzt, klar, ist es so eine Bubble auf Instagram oder so. Mhm. Aber da melden sich Leute, dass ich schon zum zweiten, dritten Mal war. Und gerade eben so junge Zuschauer, so ab 12, gehen halt wirklich rein. Und das fand ich wirklich total wichtig, krass, als Ziel von vornherein, die zu erreichen und die auch wieder ins Kino zu locken. Also das ist schon Erfolg. Plus, wir waren auch noch auf der Berlinale. Das heißt, man hat so dann so beides geschafft. Also so ein bisschen das Anspruchsvollere mit so einem Festival und jetzt aber auch so viel reinzulocken. Deswegen bin ich schon erleichtert, weil das kann jetzt auch keiner einem mehr wegnehmen praktisch.
Ja, mega. Muss ich sagen, also ich war tatsächlich gestern nochmal im Kino, hab's mir angeguckt und der Saal war halt echt übelst voll. Ich war lange nicht mehr im Kino, also generell lange nicht im Kino so, aber vor ein paar Wochen auch noch beim anderen Film. Und ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie ein Kino so voll gesehen. Und wenn das jetzt schon die dritte Woche ist, dass die Kinos halt immer noch pickepacke voll sind.
Also die dritte Woche geht heute mit Donnerstag los praktisch. Also heute kommt wieder neue Konkurrenzfilme. Okay.
Ja, dann ist das schon echt ziemlich gut. Geil.
Nee, deswegen, also das ist so, also die Zahlen sind immer noch generell tiefer als jetzt noch vor Corona und so weiter. Und irgendwie natürlich über so die letzten 20 Jahre gibt es halt so einen steady Decline praktisch bei Kinozahlen. Aber das heißt, früher wäre ein richtiger Erfolg gewesen, über 1 Million, aber jetzt ist sozusagen schon so ab 400.000, 500.000 ist schon, also auch gerade, wie gesagt, für einen deutschen Film ein Erfolg auf jeden Fall. Ja.
Und du bist jetzt gerade fertig mit der Premieren, also mit den ganzen Premieren beziehungsweise Kinostart, wie nennt man das nochmal, wenn man so rumreist, Kinotour?
Kinotour, genau. Also es ging jetzt so alles so Schlag auf Schlag, das heißt, wir hatten die Berlinale Premiere und dann hatten wir eine Premiere in Gropiusstadt, weil das war auch immer schon so der Plan, dass wir da eigentlich so den Hauptaufschlag machen mit rotem Teppich da und so weiter und auch da die ganzen auch Komparsen und Leute aus Gropiusstadt, die uns geholfen haben einzuladen und so weiter so und Berlinale kam noch dazu dann, das war dann alles so kompakt und irgendwie, glaube ich, einen Tag nach der Premiere sind wir dann auch gestartet auf die Kinotour durch 15 verschiedene Städte, um jetzt wirklich auch so über den Kinostart hinweg den Film einfach so anzuschieben.
Ja, ist crazy.
Wie war das so?
War sehr, sehr cool. Ich meine, das ist natürlich auch alles auf, vor allen Dingen auch gerade diese Promotion auf Felix Schultern ausgetragen praktisch so, weil er einfach da, also das kannst du nicht toppen, seine Kraft, Leute auch zu mobilisieren praktisch so. Und der hat einfach so viele Follower, die jetzt auch nicht nur so quasi Scheinfollower sind, sondern wenn er sagt, da und da findet das statt und da bin ich, dann kommen die auch alle und so weiter. Das war natürlich sehr, sehr gut praktisch. Aber jetzt ist irgendwie, das, wie gesagt, das Tolle, dass eben auch Leute da reingehen, die jetzt nicht primär seine Fans sind oder so, sondern dass der Film jetzt auch anfängt, sich selber einfach zu tragen praktisch. Aber die Tour war natürlich da sehr geprägt. Aber es war cool, es war wie so Klassenfahrt, weil wir dann waren zu viert, also Felix, sein Bruder, Louvre und ich, plus noch sozusagen Support von der Konstantin, die alles immer so vorbereitet haben und sehr gut organisiert haben. Aber wir waren sozusagen dann, sind im Van praktisch so durch ganz Deutschland gefahren und das war wirklich, also ich war schon lange nicht mehr so einfach mit drei Jungs irgendwie, ich hab Kinder und so. Das heißt, also mit so drei Jungs so zwei Wochen irgendwie so rumgefahren, das war schon, also anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht so.
Ja, glaube ich.
Wie so ein Roadtrip.
Weil vor allen Dingen, das ist ja auch so selten, dass man sowas macht, also das ist ja auch irgendwie die Sache. Also das habe ich auch immer wieder Felix gesagt, so, dass man das wirklich bei aller Anstrengung total genießen muss, weil das ist auch nicht selbstverständlich, das kann man nicht mit jedem Film machen, also nicht jeder hat das Potenzial, dass sich das lohnt, dieser Aufwand, so eine Kinotour ist ja auch teuer und so. Und das ist halt einfach wie so ein toller Luxus, das ist halt so ein super Abschluss, weil man da auf einmal auch wirklich so eine Resonanz kriegt. So. Also wenn man fürs Fernsehen was macht, für den Streamer, dann ist der Film dann meistens einfach weg praktisch. Du arbeitest und dann wird er auch ausgestrahlt. Dann kriegst du eventuell Zahlen oder so Ergebnisse, aber das ist dann wirklich nur eine Zahl praktisch. So. Ja. Aber wirklich in Kinos zu sein, Q&As zu machen, mit den Leuten zu sprechen und irgendwie auch wenn eine kritische Frage kommt oder wenn positive Fragen kommen und so weiter, so, das ist halt einfach total befriedigend und es gibt dann wirklich so Kraft fürs nächste Projekt praktisch so. Also das fehlt total, wenn man es irgendwie anders dann irgendwie macht, so ein bisschen.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist irgendwie bei diesem Podcast auch immer so, wir uploaden das immer alle zwei Wochen und dann kommen da auch Views und so, ein paar Leute schreiben auch was und so. Aber wenn man dann wirklich mal mit den Leuten spricht und du wirst auf der Straße, was selten vorkommt, ne, aber mal angesprochen oder irgendwie bei so einem Event oder so, das ist irgendwie nochmal was anderes, wenn du wirklich direktes Feedback bekommst und das ist ja bei euch jetzt richtig crazy gewesen. Ich habe auch viele so irgendwelche Stories und so gesehen aus dem Kino und so. Oder es gab zum Beispiel diese eine Story von der Berlinale, wo Til Schweiger so ein Feedback gibt und so. Voll lustig. Also das ist ja echt mal geil auch dann jetzt für die ganze Arbeit. Ihr habt da ja auch lang dran gearbeitet, jetzt endlich mal so diese Resonanz zu bekommen.
Auf jeden Fall, weil es kann, also deswegen, das habe ich auch immer wieder auch jetzt bei der Kinotour betont sozusagen, so dass das nicht selbstverständlich ist. Also es ist auch sehr leicht möglich bei Filmen lange dran zu arbeiten, genauso intensiv dran zu arbeiten und dann irgendwie irgendwas kommt nicht zusammen sozusagen so und dann, dass das total in die Hose geht praktisch so. Das kann genauso gut sein und dann hast du halt einfach nur praktisch Ärger am Ende praktisch so und dass das jetzt so aufgeht und dass wir so tolle Premieren gefeiert haben und so weiter und das Feedback so gut ist, das muss man halt wirklich genießen. Das ist nicht selbstverständlich so. Und das habe ich versucht, nach vollem Herzen zu tun. Und tatsächlich, wir hatten so die erste Vorführung oder vom Trailer war praktisch so bei der Trade Show in München, wo also wirklich so 500 Kinobetreiber das aktuelle Programm von allen Verleihern gucken. Und da war Til Schweiger da. Und der war eigentlich da, um Manta Manta zu promoten. Und jeder hat dann so drei Minuten was zu sagen. Und als er auf die Bühne kam, hat er sozusagen erstmal unseren Film promotet und gesagt, wie toll er das fand, bevor er über seinen eigenen Film abgesprochen hat. Und das heißt, das war wirklich natürlich auch sehr, sehr gut, also weil der natürlich auch nicht nur jetzt Schauspieler ist, sondern gerade auch Filmemacher ist und so weiter so und das auch so gutiert hat, also mit den jungen Darstellern und so weiter so. Und wie gesagt, also also ich habe auch schon mit den anderen Filmen auch Erfolg gehabt praktisch, aber die waren halt meistens so polarisierend da praktisch. Also das war dann wirklich so. Also dass genauso viele Hater wie Leute, die das wirklich mögen sozusagen. So, das war einfach auch wie Feuchtgebiete oder so. Das polarisiert halt einfach krasser sozusagen. So allein schon wegen Chateau Roche, da gibt es so viele, die da sofort auf die Palme gehen und so weiter. So. Und hier ist es halt so einheitlich positiver eigentlich so. Dass Til Schweiger das mag und zum Beispiel dieser YouTuber, die Filmanalyse, der sozusagen so ein Til Schweiger-Hater ist und jeden Film von Til Schweiger auseinandernimmt. Selbst der mag aber Sonne und Beton. Das heißt, es vereint, wie gesagt, so diese beiden Polar Opposites sozusagen und so. Das ist schon irgendwie auch was Besonderes in dem Fall.
Gab es eigentlich auch mal kritische Stimmen? Weil ich habe wirklich, also vielleicht ist das wirklich so ein bisschen bubbelig, aber ich habe wirklich gar nichts Negatives irgendwie gehört oder so.
Man findet immer was, aber das gesamte Ding ist halt positiv so. Also man kann auch klar, du kannst so vielleicht die Story auseinandernehmen oder sowas so und irgendwie ist da dann genug Entwicklung dabei, weil das so alles so subtiler ist, die werden Freunde und das ist nicht so offensichtlich, das kann man machen und man kann auch, glaube ich, wenn man gar nichts damit zu tun hat, damit so fremdeln, so, dass man dann irgendwie so denkt, das ist übertrieben oder das ist irgendwie, ja, oder warum muss man sich das antun praktisch so, aber am positivsten ist auch das Feedback von Leuten, die entweder das so kennen, also entweder die Gegend kennen oder aber auch selber auch nicht so eine einfache Kindheit hatten praktisch. Und da darf man nicht vergessen, wie viele das sind praktisch so. Und die sagen dann eher so, nee, das ist genau so und das irgendwie gibt mir die Chance irgendwie, dass auch meine Geschichte sozusagen mitgehört wird oder so oder Geschichten dieser Art. Und das ist halt halt super.
Ja.
Ja. Also ich, aber so, ich versuche auch Rezensionen nicht alle zu lesen, weil das ist auch so für einen persönlich praktisch, weißt du, selbst wenn jemand 9 Sachen schreibt, die positiv sind und eine, die dann so kritisch ist, also die kritische zieht man sich dann doch nochmal anders rein, so, weißt du, so, dann hat man dann doch schlechte Laune. So. Ja, selbst wenn irgendwie 9 Sachen da positiv waren eigentlich so und deswegen versuche ich da auch nicht, also ich gucke mal so stichprobenartig rein, aber ich versuche nicht alles zu lesen, weil auch so Kritiken, die sind ja nicht an mich gerichtet, sondern die sind ja auch an Zuschauer gerichtet, so, weißt du, ich kann ja auch nicht da antworten oder das ist ja kein Gespräch oder so, sondern das richtet sich an Zuschauer und das muss man akzeptieren, weil das, manchmal sind auch da Sachen drin, wo man denkt, so Moment, also das ist wirklich Quatsch oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja nicht, also das ist ja eigentlich nicht die, wie es gedacht ist. So.
Naja, voll. Vielleicht ein bisschen unqualifizierte Bewertung auch, dann, wenn du sagst, sind ein paar 12-Jährige noch so drin, die können das jetzt noch nicht so gut einordnen, was in diesem Film.
Nee, die sind aber, die verstehen das am ehesten sozusagen.
Ehrlich?
So. Aber es ist eher so, dass das Feuilleton oder so, dass dann doch irgendwie was sagt oder sagt, okay, also den Humor, den fand ich jetzt nicht lustig. Aber gerade bei Humor ist es halt so, weißt du, wenn ein Kinosaal lacht, dann ist es halt witzig. Wenn da niemand hat, ist es nicht witzig. Das ist relativ einfach sozusagen. Wenn du es allein siehst, du findest es nicht lustig, das ist dann auch so ein bisschen eine persönliche Sache praktisch so irgendwie. Und, aber klar, das ja.
Okay, also meinst du, dass vielleicht auch Leute, sagen wir mal, gerade diese Kritiker, die du gerade ansprichst, dass die vielleicht gar nicht so das verstehen können, weil sie einfach aus einer anderen Welt kommen sozusagen? Oder meinst du, die konnten sich auch reinfühlen in die Story und also weißt du, wie ich meine? Also, konnten die das nachvollziehen so, weil die vielleicht selber nie in so einer Gegend gewohnt haben oder so?
Na, die gehen auch natürlich so ein bisschen mehr auch auf technischere Sachen ein sozusagen. Also sie versuchen das ja analytischer zu sehen oder so. Oder dann wird dann zum Beispiel kritisiert, ah Mensch, so eine raue Geschichte, da sollte man das filmisch nicht so stilisieren oder irgendwie sowas sozusagen so. Aber weißt du, das ist halt zum Beispiel, das ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, dass gerade irgendwie einmal, wenn es schon so eine Geschichte ist, die so hart und traurig ist, so, warum soll ich die dann so in grau und traurig und ernst filmen sozusagen? So, sondern das ist ja gerade gut, das dann auch zu brechen und auch unterhaltsamer zu machen, dass man auch da anders reinkommt und reingeführt wird. So. Also das ist für mich Unterhaltung, was Ernstes, kein Widerspruch praktisch so. Und wenn aber genau das kritisiert wird, also was soll ich dazu sagen? So, also das ist dann wirklich so ein persönlicher, quasi filmästhetischer Geschmack oder irgendwie sowas sozusagen. So. Also da, klar, kann man so machen, aber es war ganz bewusst anders gemacht und es geht auch auf, finde ich. Und da weiß ich gar nicht, was man dann zu so einer Kritik halt dann irgendwie sagen soll praktisch. Aber wie gesagt, es ist halt insgesamt wirklich, wirklich positiv. So. Es ist halt so, man darf sich auch da jetzt nicht so festbeißen in solche kleinen
Sachen. Voll. Ja, schön, auch die Musik war ja sozusagen gar nicht traurig, sondern wirklich ne, zeitgemäß irgendwie und eher. Ja, man hatte, also ich habe mich so gefühlt, als wäre ich so in dieser Zeit gewesen, keine Ahnung, man hat irgendwie sich das vorgestellt, damals im Freibad und so, das konnte man, also ich konnte mich voll reinversetzen in die Zeit und es war nicht dieses graue, traurige, also ich fand es sehr cool, sehr unterhaltsam.
Nein, aber und warum auch so, weißt du, warum irgendwie eine traurige Geschichte zu machen, dann sieht auch alles noch trübsinnig aus und so weiter, so. Also jetzt, es gibt ja so ein, zwei Lahen-Zitate praktisch und so und es ist natürlich auch wirklich so ein Vorbildfilm. Aber das Tollste an Lahen fand ich eigentlich immer schon, dass der auch relativ frei mit so filmischen Mitteln umgeht. Da sind so viele verspielte Sachen drin, so viele verspielte Effekte praktisch, obwohl es so eine harte Geschichte ist. So. Und da ist so ein filmischer Humor drin praktisch in dem Ding. Und auch so eine visuelle Poesie und so. Und so ein Reichtum da drin, trotz irgendwie der strengen Form praktisch. Und das fand ich einfach schon immer sehr wirklich toll an dem Film, dass das eben so, dass da auch so ein Humor trotzdem da ist.
Mhm. Ja, voll. Ich glaube dadurch, dass, also ich fand die Schauspieler auch wirklich beeindruckend gut so. Also man konnte wirklich richtig krass mit dem mitfühlen, der Hauptdarsteller natürlich auch. Und ich glaube dadurch, dass die halt auch so sehr nahbar und echt waren, war die Story halt auch schon gut genug verständlich, dass man jetzt halt, glaube ich, das nicht noch so überspitzen musste, dadurch, dass man das Bild vielleicht halt anders macht. Und ich glaube, deswegen war das halt eine sehr gute Wahl, dass es dadurch halt, keine Ahnung, unterhaltsamer wird und man sich wirklich ein bisschen auch in diese Zeit versetzt gefühlt hat. So, das war ja auch so ein bisschen der Approach, dass man wirklich auch diese Zeit widerspiegelt und ein bisschen in diese Zeit zurückreist. Was für ein Jahr war das nochmal? Ich weiß gar nicht. 2000.
Also so 2003. Oder? So.
Ja,
2003.
Ja, ja,
ja. Ja, crazy. Ja, das ist auch noch eine Frage, die wir uns aufgeschrieben haben. Also das sind ja alles, oder nicht alles, aber überwiegend Amateurschauspieler gewesen. Also sprich auch teilweise Leute, die vielleicht noch nie Schauspieler, also als Schauspieler gearbeitet haben, sondern wirklich die aus den Schulen rausgecastet hat, blöd gesagt, oder doch tatsächlich aus den Schulen. Ja, erstmal musst du gleich mal von diesem Casting-Prozess erzählen, aber auch so am Set, wie bringst du jetzt diese Leute dazu, dass die authentisch Schauspieler, weil es ist ja, also das ist ja, hat ja einen Grund, dass man das lernen kann oder lernen muss. Weißt du? Also es ist ja gar nicht so einfach, dass man die Leute dann da hinbekommt, dass die das professionell umsetzen. Erzähl mal, wie habt ihr das gemacht?
Also man muss das so als einen Gesamtprozess sehen. Ist ja nicht so, dass da praktisch auf einmal stehst du am Set und dann kommt jemand, den du vorher nie gesehen hast und dann sagst du, okay, jetzt musst du das machen und dann flüsterst du dem was Magisches ins Ohr und dann macht er das auf einmal perfekt. Sondern ist so der ganze Prozess praktisch so, der die auch dann hinführt, irgendwie dann bereit zu sein praktisch. Aber das Erste war, dass eben, weil das eben so junge Hauptdarsteller sind praktisch oder so junge Figuren praktisch, war einfach so der erste Schritt überhaupt zu sagen, okay, wir müssen halt so einen krassen Casting-Prozess einfach machen praktisch so. Also wir schließen jetzt niemanden aus von Agenturen, aber in dem Alter sind die ja nicht ausgebildet, sondern auch die schon was gemacht haben, die haben nur Erfahrung von anderen Drehs. Und das kann manchmal schwieriger sein, weil die sich dann manchmal auch so komische Sachen angewöhnen praktisch. Also wenn die so eine Kinderserie mitgemacht haben, dann spielen die manchmal in einer bestimmten Art und das kriegt man dann gar nicht mehr weg praktisch. Und das heißt, der erste Schritt war praktisch so, dass wir da so Geld und Zeit irgendwie da investiert haben praktisch. Und meine Frau, die auch so normalerweise meine Regieassistentin ist sozusagen, die hat das dann so erstmal auf die Beine gestellt sozusagen, dann ein Team von Streetcastern aufgestellt. Und gleichzeitig haben wir einen Aufruf gemacht über Felix, wo wir sozusagen bundesweit Leute sich online bewerben konnten, wo sich dann auch sehr, sehr viele gemeldet haben. Wir haben aber auch alles geguckt. Also wir hatten zwei normale Caster, Jacqueline Rietz, die auch viel mit Jugendlichen macht, und Ulrike Müller. Und auch alles geguckt an Jugendlichen, die in Agenturen waren praktisch so. Also so ein ganz breites Netz ausgestellt. So. Und dann einer unserer Streetcaster, der so dann hauptsächlich dieses Streetcasting gemacht hat, Ada Gorkum, der ist sozusagen mit mir, teilweise auch allein und teilweise mit anderen so, wirklich hat Schulen abgeklappert, alle Orte abgeklappert, wo Jugendliche irgendwie sein können praktisch so. Und aus diesen vielen Quellen haben wir dann so die Besten, die am gepasstesten waren, eingeladen zu ersten Castingrunden, dann so denen so eine Szene mit Dialog gegeben, dann Improvisationen gemacht praktisch, um denen das auch so ein bisschen zu helfen, auch so ins Spiel zu kommen, ohne dass sie jetzt nur so Text aufsagen und so weiter. So. Und dann weitere Runden gemacht, immer weiter ausgesiebt, dann irgendwann auch so Gruppenkonstellationen gemacht praktisch so. Und je nach Rolle, manche mussten halt irgendwie 9-mal kommen, manche irgendwie, glaube ich, Gino war nur 2-3-mal da oder so und haben dann sozusagen da das dann ausgewählt praktisch. Ja, und ich habe mir für jede Figur überlegt, was die können muss praktisch. Also man kann ja vorher sehen im Drehbuch, also muss die jetzt einen Nervenzusammenbruch spielen oder muss die das können und das können. Und da muss man gucken, dass man die Casting-Szenen auch so auch anlegt, dass man auch gleich so das Krasseste da irgendwie halt hat praktisch. Also dass nicht irgendwie versucht, nur so Mildes zu machen, irgendwie ein Gespräch am Essenstisch, sondern versucht dann irgendwie diesen Nervenzusammenbruch halt im Casting halt zu machen. Genau, und wenn man das dann alles macht, dann ist es eigentlich auch so, dass man am Ende dann auch wirklich die Besten auch gefunden hat. Und dann hat man vor allen Dingen auch das Gefühl, okay, man hat jetzt auch wirklich alles probiert, das sind jetzt auch wirklich die Besten, vertraut man dem auch so. Und trotzdem war es nicht einfach, wie gesagt, auch gerade Lukas, der musste halt wirklich sehr, sehr oft kommen, weil der musste eben das Ganze so auf seinen Schultern tragen, den ganzen Film, und man musste dem eben nahe kommen und so weiter so. Das heißt, dem haben wir es auch wirklich nicht leicht gemacht praktisch. Genau, und wenn man das aber gemacht hat, dann haben die zum Beispiel auch schon im Casting auch schon in ihrer Gruppe sich auch so mal kennengelernt und so weiter so. Das heißt, das zählt ja alles schon auch dann mit zur Probe im Prinzip so. Und dann sind wir mit den Vieren und noch dem Mädchen weggefahren praktisch für mehrere Tage aufs Land. Die sind dann mit dem Fahrrad dann so hingefahren und so weiter so und sind dadurch so zusammengewachsen und wie zu Freunden geworden. So.
Wie so ein Camp gemacht, wo sich alle wirklich
kennen. Ja, genau, so ein Camp praktisch, wo man Szenen probiert hat, aber auch, aber das Ganze war halt auch schon so mit das Ding so, weißt du, es ging ja nicht nur darum, die Szene vor Ort zu proben, sondern die sind wirklich mit dem Regional-Express hingefahren, dann mit dem Fahrrad 30 Kilometer gefahren, die haben dann da abends zusammen gekocht, gefeiert und so weiter, so, das gehört ja alles schon dazu, einfach so, und das, und so schrittweise ging es weiter, dann haben wir eben vor Ort auch wirklich in der Gruppe statt, wo die Motive schon waren, haben wir schon auch da geprobt, auf dem einen Dach, auch da und so weiter, so. Das gehörte alles schon auch dazu, dass sie so zusammenwachsen. So. Und das war dann so ein fließender Übergang zum Dreh. Das war dann auch, ging einfach so weiter praktisch. So. Das heißt, sie waren dann schon wirklich drin, die kannten dann schon so ein bisschen so die Arbeitsweise. Und dann haben wir versucht, auch das Dreh, den Dreh so anzupassen, so, dass es eben so technisch reduziert war, also so auch vom Feel Available Light einfach war, dass das Kernteam drumherum praktisch sehr klein war. Und dass die auch so auch viel Freiraum hatten, so dass die meisten Sets irgendwie so 360 Grad bewegbar waren und so weiter, dass die nicht so auf Markierung achten mussten und so weiter, so, sondern dass die Kamera denen folgt und auch vor allen Dingen, dass sie nicht da stehen und 30 Leute sind herum, sondern dass es dann eher so, die sind da und die sind zu dritt oder zu viert und drumherum sind gefühlt auch nur so vier Leute so ungefähr und der Rest vom Team versteckt sich dann eher so. Das gehört alles halt eben dazu praktisch schon.
Ja, damit die, also auch, dass die sich vorher schon in also diesem Camp so kennengelernt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass die dann wirklich so in dieses Leben schon reingeschlüpft sind. Ne? Also, dass die wirklich gedacht haben, das ist jetzt deren Life so, dass die dann mit ihren neuen Freunden halt chillen und das halt besser Emotionen auch später am Set.
Nein, das ist ja auch ganz, ganz real. Also, weißt du, so die rücken dann wirklich nah und sind dann wirklich Freunde. Ja. Dann will ich schon was auch so zusammen erlebt vorher sozusagen, also eben auch dieses Camp erlebt und mit dem irgendwie zum Kochen und dann abends Spiele spielen und so weiter so. Das heißt, die haben ja ganz schon, da ist ja dann wirklich eine Freundschaft halt da praktisch so, wenn die dann später so auch Freunde spielen müssen einfach so. Also man kann ja nicht alles eben faken oder so, sondern muss dann auch so auch versuchen, reale Situationen und Reales zu schaffen einfach.
Voll spannend.
Die sind ja jetzt alle noch oder fast alle noch Schüler gewesen oder sind auch noch Schüler, ne? Also meinst du jetzt für die Leute, die vielleicht erstmalig vor der Kamera standen, war das jetzt quasi der Start einer Karriere oder war das für die eher so ein einmaliger Exkurs und sagen, ey, das war eine coole Erfahrung, danke David und jetzt mache ich mal ein normales Leben weiter?
Also die haben natürlich alle Blut geleckt sozusagen, so, ja. Weil auch irgendwie, also für mich war das so der anstrengendste Sommer meines Lebens, aber für die war das halt so der schönste Sommer ihres Lebens eigentlich so, obwohl die jetzt irgendwie natürlich auch ausblenden, wie viel Arbeit das auch für sie war und wie krass das halt auch einfach war für sie und so weiter. Und die mussten ja wirklich da was leisten. Aber die haben trotzdem so vor allen Dingen in Erinnerung, dass es einfach so eine wahnsinnig tolle Zeit war praktisch so, die sie da auch miteinander verbracht haben. Und die haben jetzt natürlich auch erlebt irgendwie, oh, mit Berlinale und rotem Teppich, dass das auch wirklich was ankommt und so weiter so. Und irgendwelche Mädchen natürlich jetzt, die umschwärmen und so weiter. So. Das ist, ich habe aber versucht, immer da so gegenzuwirken. Also einmal denen zu sagen, so okay, das ist jetzt wirklich nicht der normale Fall. Also du kannst als Schauspieler, das ist wirklich mühsam und anstrengend, Rollen zu kriegen und du oft kriegst du dann halt nichts und oft irgendwie hast du dann auch nicht so eine Art von Feedback und so weiter. So. Und also das heißt, ich will jetzt nicht nochmal extra, also ich würde denen helfen und die haben jetzt auch schon zum Teil Agenturen und so weiter und die probieren es auf jeden Fall, aber ich habe immer natürlich betont, bitte macht die Schule zu Ende, bitte überlegt euch auch, was ihr sonst noch machen wollt und so weiter. Ich wollte das jetzt nicht noch so zu sehr ermutigen, weil der Weg ist trotzdem schwierig so. Also es gibt auch andere Beispiele von Filmen, wo auch quasi Laien mitgemacht haben, so, wo das so bei einer Sache geblieben ist, einfach so. Weil dann, ja, das ist trotzdem irgendwie, das ist ja so, trotzdem so, man gehört so viel Glück dazu, da wirklich eine Karriere aufzubauen praktisch so. Also das hat auch nicht so mit deren Talent zu tun, das würde ich denen absolut zutrauen, aber also da muss dann so viel über lange Zeit passen und stimmen und so weiter so, das ist schon irgendwie wie ein trotz allem harter Weg einfach.
Ja, super crazy. Für die war es ja wirklich so, die wurden wirklich so auf der Straße entdeckt, dann jetzt sofort beim ersten Auftritt voll der Kino-Hit. Es ist ja wirklich wie ein Traum, ne? Und andere Leute studieren das und suchen jahrelang und finden überhaupt nichts oder machen was im Theater und blablabla. Also das ist ja wirklich für die wie so ein unfairer Fast-Track jetzt gewesen. Also da kann man ja fast gar nicht abheben, so blöd gesagt. Das ist ja wirklich wie ein Traum.
Ja, auf jeden Fall praktisch so. Deswegen aber muss man denen auch immer wieder sagen, dass es irgendwie nicht, es kann gar nicht so weitergehen unbedingt sozusagen so.
Ja, Ja, voll. Aber das würde mich nochmal interessieren. Die wurden wirklich dann einfach auf, also wie kann man sich so ein Straßencasting vorstellen? Also habt ihr dann, sind die zu euch gekommen oder war das dann wirklich, dass dieser Straßencaster-Crew dann rumgelaufen ist in den Bezirken, wo man so denkt, okay, da sind vielleicht halt auch Leute, die so passen, und dann haben die die einfach auf der Straße angesprochen, wenn die gesehen haben, so ey, der könnte gut in die Rolle passen,
ja, lass den mal ansprechen. Das musst du beim Streetcasting machen. Du musst krass dich trauen, fremde Leute anzuquatschen, die eigentlich gar nichts von dir wollen, die einfach irgendwo nur chillen oder sonst irgendwas machen oder so. Oder du musst vorher sozusagen der Schule Bescheid sagen, dass du in Pausen da vielleicht bist und so weiter und im Schulhof, oder wenn es nicht geht, haben wir dann auch vor der Schule gewartet und so. Das ist aber dann, was gerade, also was meine Frau, aber auch dann Ada wirklich gut konnten praktisch so. Also so genau eben das zu machen, fremde Leute anzusprechen und denen das aber auch in kurzer Zeit erklären, dass sie so ein bisschen Vertrauen haben und so weiter so. Und dann muss man aber auch so ein bisschen hinterher sein, dass die auch wirklich zum Casting kommen und so weiter, dass sie es auch wirklich ernst nehmen praktisch. Also wenn das dann erstmal so läuft, dann geht sozusagen so. Aber du musst sozusagen, das ist dann auch da irgendwie mit denen weiter über Insta oder telefonieren und so weiter und auch gucken, okay, pass auf, komm da jetzt wirklich hin, das ist da und das ist heute, nicht vergessen und komm da bitte und so. Also man muss das schon, und das aber sozusagen nicht nur jetzt ein, zwei Mal, sondern hunderte Male praktisch so. Ja, genau. Ein halbes Jahr hinweg praktisch so. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit gewesen, auf jeden Fall.
Ja, haben die das verstanden, was das für ein Ausmaß hat, sozusagen? Weil ich meine.
Nein, zum Glück nicht, weil irgendwie, du beginnst ja nicht mit rotem Teppich und so weiter, so, sondern, ja, sondern die reale Filmarbeit ist ja sozusagen, also ist ja wirklich Arbeit praktisch so. Das hat ja nichts mit Glamour zu tun. Das heißt auch, das Casting war zum Beispiel im Theaterhaus Mitte, das ist eben so eine ehemalige Schule, wo man so günstig Räume kriegt, sozusagen, um was zu proben oder für freie Theatergruppen, aber man kann eben auch Castings da machen praktisch, und die haben uns da sehr unterstützt und da waren wir oft, das sind halt einfach nur so rammelige ehemalige Schulklassen in so einem Plattenbau in Mitte praktisch so, und das ist ja auch kein Team, da bin dann ich, manchmal die Kamerafrau, manchmal noch sozusagen einer von den Streetcastern da mit irgendwie einer ganz kleinen Kamera und so, und das ist ja so taucht man da ein praktisch so, und auch der Dreh, wie gesagt, ist ja auch eine Arbeit, und wir versucht, das kleine Team klein zu halten, so, das heißt, da rutscht man dann so rein praktisch, und das alles Glamouröse kommt dann, wenn überhaupt, dann irgendwie zur Premiere nur oder so.
Okay, welcher von dem Cast war wirklich so ein Street-Cast jetzt, also von den
Main-Cast? Also Aaron, der Sanchez spielt, der ist aus Kreuzberg, das heißt, der wurde bei einer Schule angesprochen. Levi, der Lukas spielt, der wohnt auch in der Nähe von der Gruppestadt, geht da zur Schule. Das war auch über ein Schulcasting. Bei ihm nochmal besonders, dass der eigentlich nur mitgekommen ist, weil eigentlich sein Kumpel angesprochen wurde praktisch. Und er ist nur mitgekommen praktisch so.
Okay. Das ist ja wirklich so, wie in so einer Komödie, würde man sagen. Ne?
Ja, wirklich. Das ist schon wieder eine eigene Story selbst. So.
Ja, aber ich das darf man nicht unterschätzen, dass das öfters passiert. So, das habe ich auch schon von anderen Filmen gehört, dass dann irgendwie am Ende ist es nicht der eigentlich eingeladen wurde, geworden, sondern irgendwie der Freund, der das begleitet hat, oder die Freundin, der eigentlich nur da war sozusagen, um irgendwie den zu begleiten, und dann wird auch mal das gemacht hat, und auf einmal, der war es das so. Also das ist irgendwie, man muss halt eben so ein breites Netz auswerfen und so viele gucken, damit solche Zufälle halt passieren können. So. Weißt, das ist halt so, man muss diese Zufälle unterstützen. So. Das ist halt eigentlich so das beim Prozess. Mhm. Genau, und Vincent und der Julius gespielt hat, und Gino, also Raphael im echten Leben, die kamen durch diesen Online-Aufruf. Die sind nämlich beide aus NRW praktisch schon. Das heißt, da war der Weg anders. Das heißt, die müssen irgendwo von diesem Aufruf gehört haben. Dann konnte man sich sozusagen über einen Link bewerben, irgendwie so ein Profil ausfüllen, ein Foto schicken. Und die dann gepasst haben, also es haben sich auch ganz viele Mädchen beworben, und wir hatten gar nicht so viele Mädchenrollen und so. Und das heißt, man konnte auch schon viel aussieben, oder jemand war dann zu alt oder zum, also ja, gerade so äußere Kriterien praktisch. Und die anderen, die haben dann so ein Vorstellungsvideo hochgeladen, und irgendwie, den haben wir dann eine Szene geschickt, und dann haben die erstmal selber per Video eine Szene aufgenommen. Mhm. Weil das wäre zu viel gewesen, die alle nach Berlin einfliegen zu lassen.
Ja, voll.
Und dann, da konnte man natürlich schon noch mehr aussieben, und da haben wir dann die Besten, so, die sind dann nach Berlin gekommen. Ja, das heißt so, die beiden waren dann darüber praktisch. Und was natürlich noch war, ist natürlich es gab natürlich so viel Beifang auch noch praktisch. Das heißt, auch viele, die beim Casting gerade in Berlin waren, die vielleicht nicht für diese Hauptrollen gepasst haben, die haben mal für andere Rollen gepasst oder so. Und wir haben ja auch nicht nur diese vier Jungs gecastet, sondern auch eben den einen arabischstämmigen Drogendealer im Park zum Beispiel und so und noch andere Rollen, die haben wir auch natürlich über andere Jugendlichen, auch für die Klasse, die wir auch über dieses Casting alles komplett gemacht.
Okay, und habt ihr, also ich kann mir vorstellen, dass ihr aber jetzt auch nicht jede Person gecastet habt, sondern dass auch vielleicht einige Leute, also waren das auch teilweise Statisten oder war das, also weil du kannst ja jetzt auch nicht die ganze Gruppe statt für die Dreharbeiten absperren oder wie war das so? Also waren da auch Leute zu sehen, die vielleicht jetzt nicht vorher da von ihm Glück wussten oder so?
Also durch Corona ist es halt nicht mehr so einfach gewesen, praktisch so spontan unbedingt so Sachen zu machen, weil die Leute ja auch Masken dann auf hätten und so weiter, so in der Öffentlichkeit praktisch. Das hat alles so ein bisschen schwierig gemacht. Das heißt, da mussten wir schon eigentlich, in dem Fall sind also die meisten, die man sieht, sind halt irgendwie dann Leute von uns praktisch.
Mhm. Okay. Ja, voll. Ja, aber war dann ja auch schon, waren schon viele Leute, ne? Also auch in der Klasse dann, dass die mussten.
Auf jeden Fall. Oder wir hatten auch diese Aula-Szene, da waren 250 Leute an einem Tag da in der Aula praktisch so. Die mussten alle vorher zweimal getestet werden und so weiter. So.
Ach, stimmt.
Halt wirklich so
und vor allem auch dann PCR und so, ne? Nicht nur Schnelltest, oder?
Nee, das war zur Zeit, ich glaube, das waren so mehrere Tests waren nötig praktisch. Also einmal so direkt davor, ein paar Tage davor praktisch, aber dann mit Schnelltest.
Okay. Boah, das sind auch richtig Kosten und so, ne? Mein Gott, und dann auch ein Aufwand, weil das muss ja auch jemand prüfen und so, crazy.
Genau, nee, also zu der Zeit brauchte man halt so ein eigenes Corona-Team praktisch so, dass das organisiert und macht und so.
Wie viele Leute wart ihr? Also wie groß war die Crew, um das zu drehen?
Ja, also insgesamt mit allen Fahrern und so weiter. Ich habe ja gesagt, so im Kern war es natürlich so klein gehalten, aber sonst war es natürlich, somit sieht das trotzdem so. Das waren bestimmt dann, die irgendwie involviert waren. Habe ich jetzt gesehen, als wir den Abspann gemacht haben, waren es dann doch so 110 Leute praktisch so, die beim Dreh irgendwie involviert waren, so mit Fahrern, Corona-Team und so weiter. So. Und es gab auch einzelne Tage, wo dann Zusatzmaske, Zusatzgardrobieren, Zusatzbeleuchter waren und so weiter. So. Das heißt, das summiert sich dann doch irgendwie am Ende.
Ja.
Wie sucht ihr, also wie kommt dieses Team zusammen? Also ist das etwas, was auf deine Initiative hin passiert oder wer sucht sich dieses Team zusammen? Hast du deine festen Leute, mit denen du immer arbeitest oder wie klappt das?
Ja, also oft gibt es sozusagen ein paar Head of Departments, mit denen ich jetzt schon mehrere oder alle Filme gemacht habe und so, aber in andere Positionen wechselt das dann auch immer. Zum Beispiel jetzt die Kamerafrau Jin Yi, mit der habe ich jetzt zum ersten Mal bei so einem Beton zusammengearbeitet. Wir haben danach noch ein zweites Projekt gemacht. Aber zum Beispiel der jetzt Ton und auch die Mischung und das Sounddesign gemacht hat, Paul Rischer, mit dem habe ich schon jetzt wirklich fast alles wirklich zusammen gemacht und so. Okay. Das heißt, das wechselt halt immer praktisch. Mhm. Und meistens bringen dann die Head of Departments dann wiederum Leute mit, mit denen sie arbeiten. Also Jin hat dann auch ihren Kameraassistenten mitgebracht und ihren zweiten Kameraassistenten praktisch und auch irgendwie auch den Oberbeleuchter, der bringt wieder die Beleuchter dann mit und so weiter. So geht das natürlich. Aber ich versuche natürlich trotzdem irgendwie auch aufzubauen, so mit Leuten praktisch so. Weil gerade so diese spezielle Drehweise, auch mit Laien und dass man da auch, das bedeutet auch, dass du die Kamera laufen lässt, dass jeder Take auch ein bisschen anders ist und so weiter. So, das ist wirklich nichts, was ich jetzt erfunden hätte, was es schon, das gibt es und es gibt ganz viele verschiedene Drehweisen praktisch, aber es ist trotzdem relativ ungewöhnlich so. Das heißt also für viele, die vom Team dazukommen, die mich nicht kennen, die sind dann erstmal sozusagen so etwas verunsichert, so was denn da los ist und warum das denn so anders gedreht wird als sonst und so weiter und haben dann Angst, dass es dann irgendwie hinterher unscharf oder sonst irgendwie was ist oder irgendwas nicht passt oder Anschlüsse nicht passen und so weiter so. Und das passiert natürlich nicht mehr, wenn man mit Leuten schon mal gearbeitet hat und die dann auch ein anderes Vertrauen dann einfach haben so. Und das ist halt eben, aber das ist halt bei Filmen so krass, dass halt sozusagen jedes Mal, das ist so hochkomplex, das zu machen und da kommen dann jedes Mal sozusagen Spezialisten für eine kurze Zeit zusammen und das ist halt so, also irgendwelche Leute kennen sich davon dann nicht sozusagen. Das muss halt so funktionieren praktisch schon. Und es gibt halt die, wie ich, wir machen dann so alle 2-3 Jahre ein Projekt, Kameraleute öfters, aber dann viele am Set sind halt so Set-Nomaden, die praktisch so von einem Dreh zum anderen gehen sozusagen, die über die Rituale und die Arbeitsweise sozusagen, aber trotzdem immer dann eigentlich wissen, wie man was macht praktisch so. Aber wie gesagt, es gibt trotzdem eben so unterschiedliche Arbeitsweisen so. Deswegen ist das, ist auch immer wieder spannend.
David, kannst du mal erzählen, wie das alles so begonnen hat? Also wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du den Film gedreht hast? Also wie hat das alles angefangen? Hattest du die Idee, hast du das Buch gelesen und hast Felix angeschrieben und gesagt, ey, lass mal den Film drehen? Oder wie kam das?
Ja, also ich habe wirklich, das ist jetzt auch schon wirklich lange her, glaube ich, 2017 praktisch, das Buch in der Buchhandlung in der Nähe von Modulor irgendwie entdeckt. Und es hatte so ein auffälliges Cover, das hat mich irgendwie angesprochen und der Klappentext, habe ich es gekauft und gelesen und fand es halt wirklich gut. Und ich komme jetzt nicht aus der Gruppe Stadt, aber ich fand, man konnte sich so gut mit diesen 14-jährigen Jungs identifizieren und dass man auch also so gut so das so kennt, dass in dem Alter auch die Sorgen und Nöte so krass und existenziell sind und einen keiner mehr so richtig versteht oder helfen kann von den Erwachsenen und so. Und da war ganz viel, wo man so andocken konnte. Und ich hatte vorher auch so andere Rapper-Biografien gelesen, weil ich irgendwie das Genre eigentlich auch mag praktisch, aber oft haben die das Problem, dass die so ein bisschen wie Propaganda sind. So. Das heißt, so die verklären selber ihre eigene Geschichte praktisch so, auch aus Imagegründen einfach so. Das heißt,
cooler
dann,
und so ein bisschen.
Genau, ja. Das ist dann irgendwie, die sind sozusagen, haben keine Schwachstelle eigentlich sozusagen, so, sondern sind immer schon so die besten, krassesten und ihre Mütter sind noch die allerkrassesten und so weiter und die Umwelt ist so schlecht und am Ende triumphieren die sozusagen so. Aber, und bei dem Buch war es halt anders, weil die halt eben noch viel mehr Schwächen hatten und Fehler hatten und dass es so differenzierter war. Und das fand ich halt wirklich so für Filme viel interessanter eigentlich so. Und dann, das war die Zeit, wo ich so eine eigene Produktionsfirma gegründet habe mit zwei anderen Regisseuren und eben einem Produzenten. Und das war dann, dachte ich, das ist auch ein gutes Projekt dafür. Dann habe ich zusammen mit dem Produzenten eben Felix oder seine Agentur angeschrieben. Und es war auch genau gutes Timing, weil das die rechte Verhandlung, die liefen da gerade schon so. Das heißt, die hatten schon auch mit anderen gesprochen und so weiter. Und wir waren eigentlich so die Letzten, die dann noch dazu kamen praktisch. Das heißt, ein bisschen später oder so wäre das auch einfach weg gewesen, die Rechte praktisch. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen mit jemandem vom Verlag, mit Felix, mit seiner Agentin. Und dann so besprochen, wie ich mir das so vorstellen würde. Und das hat irgendwie gepasst, weil auch Felix das so ähnlich gesehen hat. So. Und das heißt, dann hat er sich halt für uns entschieden praktisch. Und so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Aber Bedingung von ihm war zum Beispiel, dass er wirklich mitschreiben wollte. So. Also er wollte das jetzt nicht einfach so abgeben oder so, sondern er wollte gerade so beim Drehbuch das wirklich so mitgestalten. Und das war aber fein für mich und lief zum Glück auch gut. Also wir hätten uns auch so komplett diametral irgendwie nicht verstehen können, aber das irgendwie hat es dann doch gepasst.
Gab es dann da mal Stellen, wo ihr vielleicht da unterschiedliche Ideen hattet oder hat das echt ganz gut harmoniert, dass ihr euch da sehr schnell einig wart, wie das Ganze sich entwickelt, die Geschichte?
Nee, also es gab auch richtig Streit sozusagen, so, aber das gehört halt dazu. Das ist ja eher, das Problem wäre eher, wenn du mit Streit nicht umgehen kannst oder irgendwie sowas sozusagen, also wenn es nicht mehr konstruktiv wird oder sowas so. Aber inhaltlich sagte ich, haben wir schon auch gestritten. Aber ich glaube, so im Groben, also der Hauptgeist sozusagen, den wir erreichen wollten, da waren wir uns halt einig. Das war, glaube ich, wichtig praktisch so. Aber dann, wie man das umsetzt, wie man das auch für einen Film anders umsetzen muss und so weiter so, da gab es auch auf jeden Fall Differenzen praktisch so. Aber es war insgesamt gut, dass es die auch gab so. Also das wäre sonst irgendwie auch komisch gewesen, wenn das nicht so wäre praktisch. Also das war im besten Sinne so auch konstruktive Streits einfach.
Wie kann man sich das generell vorstellen? Also ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Ich habe mal ein bisschen ins Hörbuch reingehört. Aber es ist ja schon ein bisschen was anderes, ob du jetzt ein Buch erzählst oder einen Film. Also was würdest du sagen, unterscheidet sich da? Was ist so deine Aufgabe? Musst du noch was dazu erfinden? Musst du vielleicht was reduzieren, damit das halt auch in so einem 2-Stunden-Film funktioniert?
Also alles. Also einmal genau, also wie du sagst, also ein Buch, da hat man auch eine andere Geduld in gewisser Weise, weil das liest du ja nicht am Stück. Das liest man mal, dann legt man es weg, dann liest man es nochmal praktisch so. Das heißt, das musste ich jetzt nicht so gebannt für 2 Stunden unterhalten an einem Stück einfach so. Auch ein Hörbuch nicht unbedingt so. Aber ein Film muss das halt eben können, das heißt, die Dramaturgie muss auch anders funktionieren und so weiter und du siehst auch alles und so weiter. Das heißt, auch wenn das Buch schon so szenisch irgendwie geschrieben ist, das war jetzt ja kein abstraktes Werk oder irgendwie sowas so, sondern war auch sehr szenisch, sehr visuell geschrieben, aber du musst trotzdem viel machen, um das umzusetzen so. Also Sachen kürzen, du musst auch irgendwie, das ist auch ganz viel natürlich innerer Monolog, der im Film so nicht funktioniert, sondern du musst das auch irgendwie transferieren, entweder einen Dialog oder irgendwie visuell das erklären oder Sachen weglassen. Manche Figuren haben wir gestrichen, manche Figuren aber ausgebaut, die eigentlich irgendwie nur so, also zum Beispiel der ältere Bruder praktisch so, den gibt es auch im Buch, aber der hat nicht so eine entscheidende dramaturgische Funktion, wie er jetzt im Film hat oder sowas so, also wo man noch viel mehr hat oder so. Oder auch der ganze Genus-Strang ist im Buch nur angedeutet sozusagen. So, das erlebt man sehr aus Lukas Perspektive. Und für den Film haben wir uns entschieden, das aber so richtig zu zeigen und das da so richtig reinzugehen praktisch und das so zu machen. Also das heißt, Also irgendwie glaube ich schon, dass es eigentlich eine sehr werktreue Umsetzung ist, so, als wenn das jetzt nicht so ganz gegen den Strich gebürstet oder so, aber trotzdem im Einzelnen so, weil das trotzdem muss man trotzdem Drehbuch schreiben. Man kann es nicht einfach so das Ding abtippen, ein paar Sachen kürzen und dann ist es ein Drehbuch oder so, sondern das war halt richtig nochmal so eine Adaption.
Mhm. Crazy. Also das Ganze hat, du hast gerade 2017 angefangen. So, und dann würde mich jetzt auch mal interessieren, weil es ist ja wirklich, also es ist ja erstmal ein mega langer Prozess. Und wie geht's dann los? Also deine Produktionsfirma heißt ja Seven Elephants, ne? Mhm. Die damals, relativ frisch gegründet habe, mit, ich glaube, zu viert. Aber das Ganze ist ja auch in Co-Produktion mit Konstantin Film gemacht, ne?
Mhm.
Also wie kann ich mir das vorstellen? Geht es da um Finanzierung oder warum, also wieso macht man das überhaupt? Oder also wie ist da so die Herangehensweise?
Also genau, also Konstantin kannte ich schon von erst wieder da. Das heißt, da war auch schon so ein Vertrauen irgendwie da und man kannte die praktisch schon. Und das war wirklich ein ganz entscheidender Finanzierungsteil praktisch. Also weil wir hatten auch vorher dann nochmal versucht, also es ging auch so parallel zum Buch, dass man eben so die Finanzierung auf die Beine stellt. Das war jetzt so, dass wir da keinen Sender gefunden haben, weil jetzt auch zum Beispiel so die Öffentlich-Rechtlichen, die machen auch weniger Kinofilme. Das heißt, die setzen jetzt auch mehr auf Serie praktisch und haben so diese Kino-Koproduktion so runtergefahren. Das heißt, auch der RBB hat dann abgesagt, weil die meinen, die haben vor 10 Jahren schon mal einen Jugendfilm gemacht und das reicht denen. Und auch der Kontakt zu ein paar Streamern war halt sozusagen so, dass sie so ein Interesse an dem Projekt hatten und auch sich vorstellen konnten, das hinterher vielleicht zu kaufen, aber dann doch so ein bisschen Sorge hatten, weil das eben doch so ein härterer Stoff ist, mit auch ein paar, auch so viel Kraft ausdrücken. Und wenn die halt das so als Original machen, also richtig so mitproduzieren, haben die natürlich eine ganz andere Verantwortung dafür. Und die haben dann natürlich Sorge, dass wenn die das so als Original machen, das kann dann ja irgendwo auf der Welt einen Shitstorm dann auch geben, wegen irgendwie was und so weiter. So. Und da sind die natürlich so ein bisschen vorsichtiger. Krass. Bei etwas irgendwie, wo so eine krasse Sprache ist oder wo es arabische Drogendealer gibt oder irgendwie sowas. Oder arabischen Roots und so weiter. So. Das heißt, schlicht und einfach, wir haben da auch da keinen Sender oder Streamingpartner bekommen, sozusagen. Und das bedeutet, dass wir da natürlich auch uns auch da Geld gefehlt hat praktisch so. Und dann war halt eben so im Gespräch mit der Konstantin, die auch vor allem der Verleih sind praktisch, und die haben dann eben nochmal dann Geld reingegeben. So. Die waren dann Co-Produzent, haben da Geld reingegeben und wollten den Film dann auch rausbringen praktisch. Und ja, ohne dieses Geld und diese Zusammenarbeit wäre das nicht gegangen einfach so. Also das war jetzt schon irgendwie für das, was wir vorhatten, ein knappes Budget. Und ohne deren Geld wäre es einfach gar nicht möglich gewesen eigentlich so.
Kannst du mal, kannst du mal generell, also du hast gesagt, das ist der Verleih. Das funktioniert ja so, dass dann jetzt quasi die Lizenz, sag ich mal, an die Kinos verliehen wird und dann wird sozusagen diese Firma beteiligt an den Kinoeinnahmen. Oder kannst du mal generell erzählen, wie das funktioniert? Weil ich finde das voll schwer nachzuvollziehen, wo jetzt, also wie verdient man jetzt damit Geld? Weil du hast ja.
Bitte? Also ich fand es auch immer. Also bei mir kommt das in der Regel bei einem Film am wenigsten an, auf jeden Fall. Aber irgendwo. Das ist auch was, glaube ich, was Felix sich so ein bisschen irgendwie gewundert hat, sozusagen, so, weil irgendwie, er hat natürlich auch bei seinen Shows zum Beispiel auch so alles in der Hand, packt der Show. Das heißt, der organisiert selber diese Tourneen sozusagen. Das heißt, er teilt sich im Prinzip die Einnahmen dann vielleicht mit dem Besitzer der Arena sozusagen, aber das ist nicht nochmal was dazwischen gestaltet. Und das ist im Film natürlich ein bisschen komplizierter so. Also der Verleih, der zahlt sozusagen in dem Fall für das Budget sozusagen, zahlt dann Geld rein. Aber in der Erwartung, dass er auch genau dieses Geld auch als erstes dann später zurückkriegt, sozusagen. So, das heißt, wie soll man sagen? Also es gibt einmal sozusagen Rechte für jedes Land sozusagen. Die kannst du sozusagen, wenn du einen Film machst, verkaufen praktisch. In dem Fall hat dann die Konstantin sozusagen die Rechte für den ganzen deutschsprachigen Raum praktisch so. Und wir können den Film jetzt sozusagen als Seven Elephants aber noch praktisch ins Ausland verkaufen. Das ist jetzt auch noch nicht geschehen sozusagen. So, das heißt, das wären Einnahmen, die wir bekommen würden. Wenn ein Film im Kino läuft, bekommt sozusagen die Kinos natürlich irgendwie einen Teil sozusagen der Einnahmen praktisch, so ich glaube ungefähr die Hälfte oder so. Der Rest geht dann an den Verleih. Der Verleih zieht davon dann sozusagen alle Kosten ab, die er hatte praktisch. Also alles, was er ausgegeben hat, auch die Kinotour, auch das Hotel, wo ich geschlafen habe, sozusagen, wird dann noch abgezogen praktisch so. Und was dann übrig bleibt, das teilen sich sozusagen die Co-Produzenten dann praktisch so.
Okay, also so. Kinoticket kostet, weiß ich, 10 Euro. Film war schon mal weg für fürs Kino, dann kommt noch 5 Euro, geht an Konstantin, die decken ihre Kosten und dann bleibt am Ende ja, keine Ahnung, 1-2 Euro über für euch oder?
Und das auch erst ab einer bestimmten Kinozuschauerzahl sozusagen.
Ah, okay.
Weil so die ersten Einnahmen sozusagen, die werden dazu genutzt, all diese Kosten erstmal zu decken.
Stimmt.
Ein Teil der Sachen, die Filmförderung muss man auch zum Teil dann zurückzahlen praktisch so. Nicht alles und nicht ganz sozusagen, die muss man auch zurückzahlen. Also im Prinzip das ganze Großteil des Budgets muss man zurückzahlen, plus das ganze Marketingbudget muss man erstmal abarbeiten praktisch so. Und wenn man das gemacht hat und immer noch Zuschauer reingehen, so, dann fängt man an, sozusagen daran auch was zu verdienen, praktisch.
Okay.
So. Und das teilen sich dann die Co-Produzenten praktisch schon. Das heißt, das ist schon eine doch aufwendige Branche sozusagen. So. Also das ist, wie gesagt, so, also man verdient es wirklich so mühsam. Also wenn jemand sich überlegt, irgendwie im Bereich Film zu gehen, das muss man schon wirklich aus Leidenschaft machen praktisch so. Das ist wirklich nicht der einfachste Weg, viel Geld zu verdienen oder sowas so. Also es geht, aber es ist, wie gesagt, also auch, wie gesagt, wir haben jetzt auch versucht, wirklich viel zu machen und auch nur durch Felix hat der Film auch mal Aufmerksamkeit bekommen und so weiter so. Das ist in jedem Fall nicht so. Was die Realität ist für die meisten Filmproduktionen ist, die leben da nicht so sehr von den Einnahmen, sondern die leben sozusagen für den Teil der Filmförderung, dass sie sich abzwacken können für sich selbst. So. Also du kannst praktisch, wenn du Filmförderung beantragst, bis zu 10% abzwacken für deine eigenen Handlungskosten sozusagen. Praktisch so. Und dadurch kannst du dann auch natürlich auch Gehälter von deiner Firma zahlen und dein eigenes Gehalt zahlen praktisch so. Das heißt, da hast du Einnahmen. Und für manche ist dann die Realität, dass sie davon dann auch für dich komplett leben, sozusagen. So.
Okay.
Dann kann es aber sein, dass sozusagen, wie gesagt, vielleicht hast du nicht so viele Kinobesucher, dass da wirklich was rumkommt, aber du hast Glück, dass die Auslandsverkäufe zum Beispiel gut laufen oder sowas. So. Und das kannst du dann so komplett dann auch nochmal als Einnahme bekommen oder so. Oder es gab eine Zeit, wo die Streamer auch für dich so auch mit viel Geld Sachen gekauft haben, praktisch so. Und das kann dann sein, dass du da auch einen Großteil behältst und das nicht alles dann nochmal so abgerechnet wird mit anderen Sachen und so weiter. So, das sind nochmal Quellen. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen sparsamer geworden, denke ich so. Mhm. Also das sind das macht es eben auch so kompliziert, weil eben, wie gesagt, du kannst so verschiedene Wege haben und manche Sachen musst du zurückzahlen, manche Sachen musst du teilen und so weiter so.
Okay, also es war so eine Mischung aus vielen Komponenten, die das Ding finanziert haben. Also Konstantin Films.
Genau, und sonst eben reguläre Filmförderung. Und normalerweise hättest du aber auch noch vielleicht irgendwie einen Streamer oder einen Fernsehen an Bord gehabt, der auch noch Geld reingegeben hat. Das hatten wir jetzt nicht sozusagen, aber dafür irgendwie eine gute Zusammenarbeit mit der Konstantin praktisch schon. Aber wie gesagt, um den Film zu machen, der durch Kinozuschauer Geld zu verdienen als deutscher Film, das ist schon schwierig sozusagen. So.
Mhm. Also würdest du sagen, ab wie vielen Kinobesuchern fängt es dann an Spaß zu machen? Also du hattest irgendwann gesagt, glaube ich, 200.000 war so Mindesterwartung.
400.000
ja, war also gut. Ja, also unter 200.000 wäre das auch sozusagen, dann hätte auch die Konstantin nicht ihr Geld wiederbekommen und das wäre einfach so ein herber Verlust gewesen sozusagen. So, also ab 200.000 bis 400.000 fängt man an, überhaupt erstmal so diese Kosten einzuspielen praktisch. Mhm. Und dann wahrscheinlich so ab 500.000, 600.000, 700.000 erst dann ist es soweit wahrscheinlich, dass irgendwie was bei uns dann auch ankommen würde, so eventuell.
Verrückt. Das ist krass. Da musst du ja auch die Konstantin echt überzeugen davon, dass das funktioniert irgendwie mit der Story.
Damit natürlich, die, trauen, also, ne? die kennen mich natürlich, aber es war natürlich für die auch ein Risiko sozusagen. Aber das war auch so ein Risiko, dass die noch so vor Corona natürlich angegangen sind. Also inzwischen wären die wahrscheinlich auch noch mal vorsichtiger gewesen praktisch so. Also es war auf jeden Fall, die versuchen sich natürlich abzusichern und man kann auch natürlich auch den Verleih, die herausbringen und das Marketing auch so ein bisschen Förderung einkassieren und so weiter so. Und die haben natürlich auch selber noch einen Deal mit dem Sender und so weiter, um das abzufedern. Aber ein Risiko ist es auf jeden Fall. Also die müssen erstmal auf jeden Fall viel Geld ausgeben. Und wie gesagt, dann für einen Film, der eben keine Komödie ist, der ein Drama aus dem Plattenbau ist, so, also das irgendwie war schon auf jeden Fall sehr mutig von denen und hat aber auch so ein bisschen zu tun, dass sie so ein bisschen Vertrauen immer noch in mich hatten einfach. Und in uns als junge Firma auch.
Wie, was mich interessieren würde, wie ist dein Deal mit dem Autor? Also macht ihr da 50-50 am Ende sozusagen? Wie ist das so? Also, oder ist das sozusagen jetzt für Felix zum Beispiel nur ein Prestigeprojekt und der verdient da gar nicht viel Kohle mit oder so?
Also er verdient damit nicht so richtig Kohle praktisch, also weil er hat uns die Rechte verkauft. Das heißt, er ist nicht Mitproduzent oder sowas so. Also er ist nicht irgendwie Teilhaber oder so, sondern eigentlich hat er praktisch, wie ich, ein kleines Honorar. Das haben wir auch relativ klein gestaltet, weil er auch gerade da am Anfang einfach nicht da war für Drehbuch. Und irgendwie, er kriegt natürlich irgendwie die Lizenz, die Rechte bezahlt und so weiter. So, das heißt, er ist aber nicht Mitproduzent, der noch so an allen Einnahmen dann mit profitiert oder sowas. So, aber wir gucken natürlich, dass er auch, er hat ja noch am Ende praktisch, wo uns will ich so, wo wir dich kein Pfennig mehr hatten und dann wir noch Musik noch wollten und so weiter. Da hat er selber, das sagt er ja auch immer bei der Kinotour, selber nochmal Privatgeld einfach dazugegeben praktisch, beziehungsweise so auf alles verzichtet, was er eigentlich bekommen hätte praktisch, damit wir uns das leisten konnten. So. Und ich hoffe also, dass er das sozusagen mit Zinsen auf jeden Fall zurückbekommt. So. Also dass er da irgendwie das bekommt und irgendwie dadurch auch überhaupt was damit verdient hat. So. Praktisch. Ja. Aber er war selber so ein bisschen überrascht, wie mühsam das ist sozusagen. So. Was das für
eine Dann haut man schon so einen Hit raus und dann klingelt es doch nicht so wirklich in der Kasse. Ne? Das ist schon wirklich
verrückt. Also so. Wie gesagt, noch sind wir nicht im grünen Bereich, wie gesagt. So. Das ist halt alles sehr mühsam. So. Aber zumindest das Geld und so, dann hat er damit was verdient und dann gibt es auch bestimmt noch was sozusagen auch irgendwie was anderes dazu praktisch. Aber das hat er jetzt wirklich nicht gemacht, um damit irgendwie viel zu verdienen oder so. Aber es war für uns alle ja auch vor allen Dingen so ein Herzensprojekt einfach so. Und ich habe natürlich klar trotzdem meine Regiegage bekommen und so. Also sonst könnten meine Kinder hätten nichts mehr zu essen.
Das ist auch so mein Gefühl, dass er das auch eher gemacht hat, um auch über diese Dinge da aufzuklären. Ne? Das ist auch, ich glaube, er hat ja gesagt, dass das nicht das Ziel des Films ist, darüber aufzuklären, aber wenn das da mitschwingt, dann ist das auch gut. Und ich glaube, das ist schon sehr mitgeschwungen.
Auf jeden Fall. Also wir hatten natürlich auch ein inhaltliches Interesse oder was so eine Message ist und so weiter. So. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn man dann irgendwie den Film rausbringt und das dann nur so als bittere Medizin verkauft. So. Also da versuche ich auch immer irgendwie auch so den Unterhaltungsaspekt zu betonen sozusagen. So. Weißt du, die Leute sollen ja nicht irgendwie sich quälen, wenn sie da reingehen, sondern sie sollen irgendwie wissen, dass es auch unterhaltsam ist. So.
Ja. Toll.
Okay, ich muss mir das gerade vorstellen, weil ihr habt ja jetzt, ich finde das super interessant, weil ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass das ein bisschen mehr Spaß macht, sozusagen finanziell.
Das kommt ja noch. Wir sind ja gerade erst eine Woche.
Das kommt, der Film hat die Potenzial. Ich sage ja nur generell sozusagen, es ist schon nicht so einfach. Ja.
Ihr habt ja jetzt zumindest den Vorteil, dass ihr jetzt nicht Brad Pitt bezahlen musstet oder so. Aber das ist natürlich auch nochmal krass, wenn du dann solche krassen Stars bezahlen musst.
Aber die bezahlst du ja so hoch, weil du dir versprichst, dass dies so eine Garantie ist, dass sie ziehen. So. Das ist ja nur gerechtfertigt praktisch, weil du weißt, die ziehen das sozusagen so. Also guck auch, und oft ist es dann auch für dich so. Das sind natürlich gerade amerikanische Stars, die das noch mehr können. So. Also weißt du, das ist halt irgendwie, guck dir Pulp Fiction an. So. Das war auf jeden Fall wurde krass aufgewertet, dadurch, dass Bruce Willis mitmacht. So. Und den musste man, glaube ich, der hat, glaube ich, damals von dem kleinen Budget, für das Pulp Fiction noch war, Millionen bekommen sozusagen, aber Pulp Fiction hat dann auch über 200 Millionen oder 250 Millionen oder sowas weltweit eingespielt. So. Das heißt, weißt du, das war dann trotzdem eine gute Investition praktisch so, aber nur dadurch ist es letztendlich gerechtfertigt natürlich.
Okay. Mhm. Was bei euch jetzt noch crazy war, dadurch, dass die sind ja wahrscheinlich alle noch zur Schule gegangen, die Schauspieler, oder? Die könntest du jetzt ja auch nicht, also du könntest jetzt auch nicht die einfach für einen Monat aus der Schule nehmen oder noch länger, oder?
Nee, also wir haben in den kompletten Sommerferien gedreht, von Anfang bis Ende praktisch. Und dann irgendwie war die Drehzeit aber noch nicht zu Ende. Das heißt, die mussten dann auch 2 oder 3 Wochen, glaube ich, beurlaubt werden praktisch.
Das geht schon.
Die Schulen auch Nein sagen können, aber die waren jetzt alle so okay oder gut in der Schule, dass das nicht ein Problem war.
Okay, sehr gut. Okay. Und dann, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass ihr 59 Drehtage gedreht habt. Kommt mir jetzt irgendwie sehr viel vor, aber oder? Sagst du mal, schätzt du es mal ein?
Ist es auch viel für einen Kinofilm. Also normalerweise wären es eher so 30 bis 40 praktisch, aber wir mussten praktisch kürzer drehen pro Tag, weil die eben noch so jung waren. Da gibt es viele Einschränkungen praktisch, so wie viele Stunden die pro Tag drehen.
Also und wie viele Stunden? So jugendschutzmäßig, oder?
Ja, genau.
Okay, wie lange dürfen die am Tag drehen?
Am Anfang, also weil zum Beispiel Lukas war, glaube ich, der Jüngste. Und am Anfang durfte er eigentlich nur 3 Stunden drehen und 5 Stunden am Set sein. Und später waren das dann, glaube ich, irgendwie, weil er dann Geburtstag hatte oder auch in der neuen Schulklasse dann war das dann mehr praktisch so, dass wir dann real, glaube ich, so 5 Stunden mit denen drehen konnten und ein bisschen länger durften die am Set sein, so ungefähr, glaube ich, war das.
Okay.
Krass. Und es wird auch sehr streng überwacht. Also du musst auch einen Kinderbetreuer haben, der sozusagen nichts anderes macht, als die zu betreuen und diese Zeit protokolliert und das Jugendamt kann auch jederzeit vorbeikommen zum Set und das an einem Tag aber auch diese Protokolle kontrollieren und die fragen natürlich dann auch die Kinder, wie lange warst du denn gestern so da? Oder oder so. Und genau, und auch, das Problem ist auch im Sommer auch nochmal Nachtdrehs so, weil die dann auch nur eingeschränkt sozusagen abends Zeit haben. So. Das heißt, und es wird dann spät dunkel. So. Das heißt, es kann sein, ich glaube irgendwie bis maximal 23 Uhr war das oder so. Und das heißt, es wird aber erst 22 Uhr dunkel. Das heißt, dann in Nachtdrehs hat man teilweise dann wirklich nur eine Stunde Dunkelheit, um mit denen zu drehen. So. Trotz der vielen Drehtage praktisch war das dann manchmal dann doch wahnsinnig knapp einfach.
Ja, voll.
Okay, um jetzt einmal das, um den Film jetzt einmal abzuschließen, weil wir jetzt ja die ganze Zeit nur über Sonne und Beton gesprochen haben. Das würde mich jetzt noch interessieren, das große Finale, du hast eben schon mal gesagt, dieses Glamouröse. Erzähl mal einmal von der Berlinale. Da seid ihr wirklich mit so einem Bus hingefahren und so, ne? Also, das habe ich auch in dem Podcast gehört, dass dann auch sogar Franziska Giffey mit im Bus war und so. Kannst du das mal erzählen, wie das alles zustande gekommen ist?
Also das normalerweise ist auf dem roten Teppich bei der Berlinale ist es sehr beschränkt, wer überhaupt da drauf darf. Und normalerweise ist es sozusagen der Regisseur, der Produzent und vielleicht irgendwie der Hauptcast. So. Das heißt, wie so eine Handvoll von Leuten praktisch so. Aber wir hatten natürlich einmal ein besonders großes Ensemble. Also wir hatten ja auch viele Rapper, die mitgemacht haben für die älteren Brüder und so, für die Generation, erwachsene Schauspieler, auch viele kleine Rollen, also richtig so ein richtig großes Ensemble. Und der Gedanke war eben, dass man denen da auch, die auch da mitnimmt praktisch. Also nicht, dass okay, ich und Felix und der Produzent und so, wir feiern da und alle, die das mitgemacht haben, die dürfen irgendwie das zu Hause sich online angucken, sondern auch viele von diesen Neuköllner Jungs auch da mitzunehmen und dahin zu nehmen und so weiter. Das heißt, wir haben mit der Berlinale ausgehandelt, dass wir einmal statt jetzt irgendwie 10, 20 oder maximal 30 Leute auf dem Teppich sind, dass wir da mit 50 hin können. Und es war Felix' Idee, eben mit so einem Bus fortzufahren, praktisch so. Ein 2003er Bus, praktisch so. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Und am Ende waren es, glaube ich, dann 70 Leute auf dem Teppich und so. Und es war eine Riesenshow. Wir haben dann selber so Musik, so eine richtige Riesenbox mitgebracht und so weiter. Und es war wirklich so krass und war so lustig und hat so viel Spaß gemacht, dass aber auch die Berlinale gesagt hat, so sowas haben die noch nie erlebt auf dem roten Teppich. So. Und ja.
Das war auf jeden Fall auch, das war wie so ein
Spaß und war etwas Besonderes. Aber war eben für den Film auch natürlich auch, glaube ich, genau das Richtige. So.
Authentisch irgendwie, ne? Also man hat auch irgendwie das Gefühl, ich habe ein paar Videos gesehen, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die Schauspieler, die waren halt auch nicht so, die waren halt auch nicht so professionelle Interviewgeber und so, die waren halt, wie sie sind. So, ja. Ne? Also das war irgendwie auch ganz süß. So authentisch irgendwie.
Nein, absolut. Also auch gerade die vier Jungs haben auch die Berlinale insgesamt genossen. Die waren wirklich bei jeder Party, die es dann gab, waren die auch da. Malen waren voll genossen, auf jeden Fall.
Mega. Richtig geil. Für die war das echt also einfach ein Traum. Richtig, richtig krass. Okay, weil wir jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt die ganze Zeit über Sonne und Beton gesprochen, um da einmal drauf zurückzukommen, weil du hast ja schon richtig krasse Erfolge auch davor feiern können. Einmal, ich glaube, Kriegerin war dann, glaube ich, mit mir dein erster eigener Film, glaube ich. Dann hast du noch Feuchtgebiete, auch eine Romanverfilmung gemacht, diesen Charlotte Roche-Roman, was ja auch mega krass. Ja, also für Furore gesorgt hat sozusagen, glaube ich, damals aufgrund der Bilder und aufgrund der Story ist ja schon verrückt gewesen oder anstößig irgendwie ein bisschen gewesen. Und du hast auch Er ist wieder da gemacht, diesen Adolf-Hitler-Film, wo Adolf Hitler plötzlich in der heutigen Zeit sozusagen damals auftauchte. Und dafür hast du, glaube ich, auch sogar Bambi gewonnen, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig?
Also der Film selber packt das schon, also ich nicht persönlich.
Okay. Feuchtgebiete war ja auch sozusagen eine Romanverfilmung. Wie war das dann damals ähnlich, dass du das gelesen hast und dachtest, ey, das ist es jetzt, da habe ich Bock drauf irgendwie, das ist eine Herausforderung oder was da anders?
Das war so ein bisschen anders, weil da der Produzent Peter Rommel mich gefragt hat praktisch. Also er hat die Kriegerin gesehen und irgendwie mochte diesen Film und der war schon länger beschäftigt mit dieser Adaption und hat mich dann angesprochen und gefragt und so. Und es gab da auch schon so eine erste mögliche Fassung praktisch, aber die haben wir dann nochmal komplett überarbeitet, dran gearbeitet und so weiter. So. Und der Unterschied war auch so ein bisschen, dass da Charlotte Roche gesagt hat, so, nee, sie hat das Buch geschrieben und die lässt uns so völlig, völlig freie Hand sozusagen. So, das war ihr Ansatz, was auch funktioniert. Ich glaube, nur so alles dazwischen ist schwierig. Also wenn jetzt ein Autor sagt, macht einfach, das ist gut, oder wenn er so richtig mitarbeitet, ist auch gut. Nur alles dazwischen, wenn er so halb und dann irgendwie micromanagt und dann lässt er wieder machen und so. Das ist dann schwierig, so praktisch. Aber sonst, also beides geht so. Und das hat, wie gesagt, und das war dann ziemlich schnell nach Kriegerin, dass ich dann sofort daran gearbeitet habe, sozusagen so. Und genau, und ich mochte aber trotzdem den Roman. Also ich hatte den vorher auch schon gelesen, aber nicht jetzt an der Adaption gedacht, wurde dann angesprochen. Und ich fand den Roman aber, also ich mochte den. Also der war ja auch sehr polarisierend und so weiter. Aber ja, ich habe auch so viel Poesie und Humor drin gesehen und so weiter. So. Und ich fand es halt wirklich gut. Und gerade weil es eben so ein bisschen so wie so ein Gedicht eher fast war, das hat ganz viel Raum gelassen, das so zu interpretieren und zu adaptieren für einen Film und so. Und das war dann wirklich, wirklich cool. Und Dadurch hatte ich auch dann viel Freiraum, den umzusetzen, weil, wie gesagt, das auch so, ja, man brauchte dafür eine Vision sozusagen, das wäre es gar nicht gegangen. Und so. Und wenn man die dann hatte und das so passt mit den Produzenten, dann hat man dann auch wieder viel Freiraum. So. Deswegen war das, ging das so nahtlos ineinander über eigentlich. So.
Mhm. Okay, und dein allererster Film Kriegerin, da ging es ja sozusagen um so ein rechtsradikales Umfeld, wo eine junge Frau dann da so ein bisschen sozusagen der ganzen Situation in den Rücken kehrt. Das ist ja auch, also das stelle ich mir richtig crazy vor, sich da reinzudenken. Also wie, mich noch interessieren, wie schafft man das? Muss man da so viel recherchieren oder wie schafft man das dann sozusagen in dieser Welt, diese Welt zu verstehen?
Also das war genau mein Abschlussfilm und ja. Da habe ich auch tatsächlich irgendwie, glaube ich, so 2 Jahre entwickelt und recherchiert sozusagen. Das ist eben keine Romanverfilmung oder so, sondern ich habe da viel recherchiert. Also man kann natürlich auch sehr viel lesen, aber ich habe versucht auch dann so vor Ort irgendwie zu sein. Ich bin dann irgendwie in Brandenburg bei rechten Demos mitgelaufen und habe mich da so eingeschlichen. Und ehrlich? Die erste Idee war so, mich da so inkognito einfach so wallraffmäßig da so reinzubegeben praktisch. Aber ich habe festgestellt, dass es dann doch... Also das ging, aber sozusagen, wenn ich da anfange, mit Leuten dann zu sprechen, ist das Misstrauen dann sehr, sehr groß und das war sehr, sehr schwer. Und dann dachte ich, okay, es wird auch besser, weil ich ja nicht so einen Wallraff-Film machen wollte praktisch, dass es viel besser ist, so das anders zu probieren und so. Und die Idee für den Film war eben auch gerade so weibliche Neonazis irgendwie, deren Geschichte zu erzählen, weil ich fand das so interessant, weil die sind sozusagen so widersprüchlich so, die sind irgendwie so politisch aktiv und so weiter so und irgendwie kämpferisch praktisch, auch wenn für was ganz Schlimmes, aber gleichzeitig für eine Ideologie, wo die eigentlich nur Hausfrau und Mütter sein können sozusagen, wenn man es so streng nimmt und wie die mit diesen Unterschieden oder Widersprüchen umgeht, das hat mich so interessiert und das wollte ich halt umsetzen. Und dann habe ich festgestellt, dass es so rechte Datingportale gibt, also damals zumindest so, praktisch irgendwie Germania-Dating oder sonst was, wie die hießen praktisch so. Also wo du wirklich praktisch...
Ehrlich?
Ja, um gleichgesinnte Freunde zu finden praktisch so.
Oder Partner.
Und, ach, krass. Partner zu finden, genau. Und da konnte man sich ja sozusagen alle Weiblichen, die registriert waren, auflisten lassen sozusagen. So. Und ich habe dann ein Profil gemacht und die dann alle angeschrieben, aber das dann relativ transparent gemacht. So. Das heißt, ich habe geschrieben, dass ich an einer Filmhochschule bin, dass ich einen Film mache und dass ich Leute suche, die bereit sind, mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Also auch gleich so was Krasses eingefordert praktisch. So. Weil wenn diese Hürde überwunden ist, ist danach dann für alles dann leichter praktisch.
Hm.
Und da haben auch sich Leute geantwortet und mit denen habe ich mich dann getroffen praktisch und die haben sozusagen mir ihre Lebensgeschichte erzählt und von den Sachen sind sehr viele Sachen dann eingeflossen in den Film praktisch. Das heißt, das ist trotzdem dann natürlich eine fiktive Figur, aber das war so Recherche. Oder ich war auch bei Jugendclubs in Brandenburg, wo bekannt war bis hin nach Berlin, dass das eher rechte Jugendliche sind, die da sind. So. Das heißt, also ich war wirklich so viel vor Ort, habe mit den Leuten wirklich geredet praktisch so, um da irgendwie einfach reinzukommen in die Szene. Oder
krass. Interessant, auch irgendwie, wie ich mir das so vorstelle, ich habe mir da was mit offenen Karten gespielt, aber auch mit diesen Demos und so, man begibt sich da ja schon auch persönlich so ein bisschen in so eine bisschen gefährliches Umfeld und so, also echt crazy.
Ja, also man darf das aber auch nicht überschätzen sozusagen, so, also das heißt, also da ist so ein gewisses Risiko dabei, aber zum Beispiel bei den Gesprächen mit den Frauen halt eben nicht sozusagen, so, weil wir dann so irgendwie verabredet haben, irgendwie im öffentlichen Ort und so weiter, so, das war dann irgendwie sehr überschaubar sozusagen, aber klar, also ist ja immer so, wenn du dich mit Fremden aus dem Internet irgendwo triffst, ein gewisses Risiko gibt's immer auf jeden Fall praktisch so, aber wie gesagt, für mich war es irgendwie toll, da so reinzukommen und so weiter und ja.
Okay, also ich habe jetzt erstmal sozusagen gar keine Fragen mehr, ich habe schon echt viel gelernt, weil mega interessant, mal so in diese Kinowelt mal reinschnuppern. Justus, hast du noch irgendwie was dir auf der Seele brennt, was du jetzt unbedingt David mal fragen willst?
Nee, also ich fand es auch sehr spannend, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Jetzt bei dem Film, der so sehr aktuell ist. Und ich finde es super spannend, dass die auch vor allen Dingen mit den Schauspielern, wie das alles funktioniert hat, dass es am Ende auch geklappt hat und sich da so viel Zeit für nimmt und so. Das ist schon sehr beeindruckend. Und ich hoffe, dass dann bei euch auch irgendwann mal die Kasse noch klingelt und Das,
ja, ja, wie gesagt, also trotzdem, ich habe auch noch ohne Honorar bekommen und das ist alles schon in Ordnung sozusagen. Ich wollte nur so beschreiben, ja, dass es nicht so einfach ist oder sowas so. Dass es bestimmt irgendwie, wenn man Geld verdienen will, dann fällt die Immobilienbranche doch noch leichter ist oder irgendwie sowas sozusagen. Also ich wollte jetzt auch nicht alles nur so kleinkriegen.
Nein, das ist auch nur so.
Kann man damit auch Geld verdienen?
Ich glaube, aber es ist ganz gut, weil viele Leute denken halt einfach auch so, ja, wenn ich einen Kinofilm mache, dann habe ich es geschafft und dann verdiene ich voll viel Kohle und so. Deswegen ist es ja auch mal gut zu hören, bei so einem Film, der halt wirklich auch erfolgreich ist und von Haus aus viel Reichweite mitbringt durch Felix, ganzen Fans, Follower und so weiter, dass es dann trotzdem nicht so einfach ist, dann als derjenige oder diejenige, die den Film gemacht hat, da super viel Geld mit nach Hause zu nehmen. Ne? Also es ist ja klar, dass alle vernünftig bezahlt werden mussten, sonst funktioniert das ja auch irgendwie nicht, beziehungsweise nicht in so einem großen Rahmen. Wenn man das hauptberuflich macht, dann immer nur aus Spaß und vielleicht mal, dass dann irgendwas bei rumkommt, klar. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, um das mal einfach so von jemandem zu erfahren, der auch schon mehrere Filme gemacht hat und jetzt halt auch wirklich einen Film produziert hat, beziehungsweise gemacht hat, der krass erfolgreich ist, beziehungsweise wahrscheinlich noch erfolgreicher wird und wir nach den ersten paar Wochen schon sagen können, so okay, das ist halt echt schon beeindruckend erfolgreich für das, was da gemacht wurde, ne?
Auf jeden Fall. Es gibt natürlich andere Kassenschlager, die haben Millionen sozusagen. Da verdient es natürlich dann schon richtig viel praktisch so. Also es ist vor allen Dingen Erfolg für uns, weil es eigentlich, wie gesagt, keine Komödie ist und das andere und so weiter so. Und deswegen ist es halt wirklich toll. Und überhaupt junge Leute ins Kino gehen so. Das ist halt so wirklich schon der große Erfolg. Ja.
Echt geil. Ja. Also danke auf jeden Fall, dass du da so auch so transparent warst und so, dass man da mal diese Einblicke bekommen hat. Weil ich glaube, also man kann es ja gar nicht als Außenstehender checken so. Also richtig cool. So als abschließende Frage, vielleicht noch in die Zukunft mal geblickt. Also was wäre vielleicht nochmal was, wovon du träumst oder was wäre so ein Projekt, wo du sagst, ey, sowas, das habe ich immer übelst Bock drauf oder in diese Richtung will ich mal gehen oder mit dem und dem will ich arbeiten. Hast du da irgendwie so ein Ziel, ein Traum so?
Also was ich wirklich gerne machen würde, ist entweder so richtig Science Fiction oder also wirklich so noch so was anderes Historisches zu machen. Also wirklich so German oder sonst irgendwie was so. Also wirklich mit Schwertkampf und Männer und Frauen verloren im Wald. Also wirklich auch so vielleicht sowas, was so ein bisschen so Werner Herzog, der Zorn Gottesmäßig oder sowas so. Also wo man auch wirklich so ein bisschen auch die Kälte und den Dreck und so weiter spürt sozusagen. So, also nicht zu sehr studiomäßig so, sondern wirklich so The Northman-mäßig eher so oder The Revenant-mäßig so. Also da hätte ich wirklich Lust nochmal so auf so ein ganz anderes Genre praktisch. So. Das wäre ein Traum auf jeden Fall.
Bevor cool. Krass. Was reizt dich daran so sehr, dass das einfach mal was ganz anderes ist und man da anders Emotionen erzählt oder wie?
Ja, also intuitiv reizt mich das irgendwie so. Also mich interessieren manchmal natürlich auch so Charaktere, Geschichten oder sowas, aber irgendwie ist so das Ganze so, weil das da irgendwie dann um ganz existenzielle Themen geht sozusagen. So. Da geht es eben auch um das große Ganze sozusagen. Da geht es wirklich um Existenzen, um irgendwie um ganz krasse archetypische Themen sozusagen so. Plus dann eben auch noch was irgendwie, was krass, was uns alle an die Grenze bringen würde, auch sozusagen so. Also auch Schauspieler auch von der Inszenierung und so weiter, so, was wirklich irgendwie was ganz anderes Menschliches auslotet. So. Und das wäre auch ein Film, den ich selber gerne gucken würde, praktisch so, aber wo ich auch Lust habe. So. Das ist irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Wunsch.
Ja. Geil. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber ist ja mega. Drück mal die Daumen, dass da bald mal eine Anfrage reinflattert oder du vielleicht die wieder irgendwo in
Roman. Ja, ich werde es einfach wahrscheinlich selber entwickeln müssen. So.
Ja. Du musst jetzt ganz viele Bücher wieder lesen.
Ja, oder schreiben vor allen Dingen. Also ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, wie gesagt, so wirklich irgendwie, es gab so ein, zwei Sachen praktisch, die schon in Entwicklung waren, die so ein bisschen gepausiert haben, so, wo ich jetzt weitermache, wo ich mich sehr freue, auch wieder was mit Peter Rommel zusammen. Aber ich habe halt Lust, auch irgendwie sowas dann nochmal zu entwickeln.
Stark. Okay. Geil. Wir werden das beobachten. Richtig, richtig nice, ey.
Okay. David, vielen Dank für deine Zeit.
Dann, David, tausend Dank.
Danke euch.
Mach dir noch einen schönen Tag, ne?
Alles klar.
Bis bald.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao.